Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 60. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen: Die Überwachung soll in der Schweiz massiv ausgebaut werden. Ein Plädoyer für ein neues Hacking-Strafrecht und in den USA werden Daten zu Waffen. Wir nehmen diese Folge am Mittwoch, 16. April 2025 auf. Ich bin Rahel.
Mein Name ist Kire.
Und ich bin der Sven. Und ich steige gleich ein mit den Rückmeldungen, die wir von euch wieder dankenswerterweise bekommen haben. Also an alle, die uns hören und uns schreiben. Ganz herzlichen Dank für eure E-Mails, die ihr uns zukommen lassen habt. Wir fangen an mit dem Kai. Kai bedankt sich für den tollen Podcast. Und Kai, was du jetzt nicht siehst, wir werden etwas rot gerade für dieses Lob, bedanken uns aber ganz herzlich dafür. Kai hört den Podcast immer gerne und spricht die letzte Folge an, wo wir über Souveränität bei Clouds gesprochen haben. Und er fragt uns oder gibt als Meinung uns mit, dass wir Informania kennen, ein Schweizer Anbieter, der unter anderem auch The Ethical Cloud bewirbt oder anbietet, und er fragt, ob das nicht etwas Passendes wäre für eine souveräne Datencloud, und er sagt gleichzeitig aber auch ganz deutlich, dass er nicht bei Informaniac arbeitet, sondern Kunde ist. Wir glauben dir das, Kai. Ich habe mir das Angebot mal angeschaut, ist sicherlich jetzt ein interessantes. Aus Schweizer Sicht passt das ja zu der Diskussion, die wir beim letzten Mal hatten zur Datensouveränität, da ja auch der ein oder andere aus Bundesbehörden oder vom BIT zuhört, kann er sich ja dieses Angebot vielleicht auch anschauen, und möglicherweise gibt es demnächst auch eine Schweizer Cloud von Informaniac. Wir werden sehen. Dann hat uns Christoph geschrieben, ebenfalls per Mail, und er weist darauf hin, dass es zeitlich etwas eilt, weil am 6.5.2025 die Frist ausläuft, Frist für die Vernehmlassung ausläuft für die Fernmeldeüberwachung. Und er freut sich oder bedankt sich bei uns, zu erfahren, was man dagegen tun kann, auch als normaler Stimmbürger, wie man daran teilnehmen kann. Wir kommen, Christoph, dann gleich im Hauptteil genau zu dieser Fragestellung. Und dann hat er sich nochmal an uns gewandt. Danke dafür, Christoph. Und ich darf insofern zitieren, dass er sagt, bei solchen Themen lodert ein Feuer in mir. Das geht uns sicherlich auch nicht anders. Auch uns digitalpolitisch lodert da ein Feuer. Und er fragt, wie er uns unterstützen kann oder wie er insgesamt dieses Thema unterstützen kann. Und fragt dann an, wie man als Privatperson im Rahmen der Vernehmlassungsantwort sich daran beteiligen kann. Das ist ein wunderbarer Übergang zu Kire und dem Hauptteil, der diese Frage ebenfalls beantworten wird.
Ja, dann springen wir entsprechend tatsächlich in den Hauptteil, und wie Israel gesagt hat, ist eben das erste Thema die Überwachung, die in der Schweiz massiv ausgebaut werden soll, und das ist auch dieses Thema, das eben Christoph mit seiner Anfrage, mit seiner Mail angesprochen hat. Und es ist tatsächlich so, dass aktuell die Zeichen etwas auf Sturm stehen, und um es vorwegzunehmen, und vielleicht habt ihr das auch bereits in der Presse mitverfolgt, es gab da ein paar Zeitungsartikel in letzter Zeit, dass tatsächlich die Geschäftsmodelle von Threema, Proton und Co. ernsthaft zur Diskussion stehen, und wenn diese Verordnungsänderung so durchkommt, dass wir dann zum Beispiel auch unsere Tor-Server bei der digitalen Gesellschaft wohl abstellen müssten. Bevor wir auf die aktuelle Vorlage im Konkreten eingehen, vielleicht einen kleinen Ausflug, worum es eigentlich geht, und zwar betrifft die Verordnungsänderung das Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, das BÜPF. Das haben wir hier im Podcast auch schon einige Male angesprochen. Das BÜPF, das ist zum Beispiel auch dieses Gesetz, das die Vorratsdatenspeicherung in der Schweiz regelt, respektive regelt, ist etwas viel gesagt, das ist irgendwie ein Absatz da drin, dass die Gesetzesgrundlage dafür schafft oder schaffen soll. Auf jeden Fall ist dieses Gesetz im Jahr 2000 beschlossen worden. Es gab dann ein paar Übergangsjahre oder Fristen, bis da dann alles umgesetzt werden musste durch die Fernmeldedienstanbieter. Und tatsächlich, wie es eben der Titel sagt, es geht darum, oder in diesem Gesetz dazu mal ist es konkret darum gegangen, dass eben die FernmeldedienstanbieterInnen, also die Access-Provider, die uns einen Internetzugang zur Verfügung stellen, also eben einen Access-Provider fürs DSL oder auch einen Mobilfunkprovider, dass sie eben Fernmeldeanschlüsse überwachen müssen, wenn ein Verdacht auf eine Straftat besteht, die eben eine Person, die diesen Fernmeldedienstanschluss nutzt, verwendet. Und das ist eigentlich auch so historisch folgerichtig gewesen, dass man eben da an der Quelle mit der Überwachung beginnt. Also ich habe einen Verdacht, eine Person oder eben einen Anschluss hat irgendwie was gemacht. Also überwache ich genau da oder weise ich jetzt eben den Provider entsprechend an, der den Internetdienst zur Verfügung stellt, hier mal entsprechend die Informationen zu sammeln und dann den Staatsanwaltschaften und den Polizeibehörden zur Verfügung zu stellen. Was es eben dieses Gesetz umfasst oder was die Fernmelddiensteanbieter tun müssen oder nach dieser Regelung eben tun mussten, ist eine aktive Überwachungspflicht. Also sie haben dann entsprechende Schnittstellen schaffen müssen, damit man auf Anordnung den Datenverkehr ausleiten konnte und dieses zur Auswertung zuführen konnte. Und sie hatten, das habe ich ja vorhin schon etwas angetönt, die Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung, also die Metadaten aus der Kommunikation für 6 Monate aufzubewahren. Das war das ursprüngliche Gesetz von 2000. Da ist natürlich noch mehr drin, aber das waren diese Teile, die uns jetzt auch im Folgenden interessieren. Dann gab es 2016 eine Revision. Viele von euch mögen sich sicherlich noch daran erinnern. Da gab es ja dann auch ein Referendum, das leider nicht zustande gekommen ist. Das hatte aber dann einige Verschärfungen in diesem Gesetz drin und unter anderem, und ein wesentlicher Punkt dazu mal war, dass dann plötzlich nicht mehr nur die FernmeldedienstanbieterInnen eigentlich diese Überwachung ausführen müssen, sondern dass man jetzt da etwas von der Quelle weggegangen ist und dann auch gesagt hat, dass sogenannte Anbieter von abgeleiteten Kommunikationsdiensten, sogenannte AAKD, jetzt eben auch eine Überwachung vornehmen müssen. Und eine AAKD ist man dann, wenn man eine Einweg- oder eine Mehrwegkommunikation zwischen Personen ermöglicht. Und damit waren dann nicht nur mehr die Access-Provider, die unter dem Gesetz gestanden sind, sondern eben auch reine E-Mail-AnbieterInnen, Messaging-AnbieterInnen etc. Und etwas, das war vielleicht eine etwas seltsame Situation vor der Revision. Tatsächlich gab es auch vorher schon eine Überwachung von E-Mails, aber halt dann eben nur E-Mails, die die Fernmeldedienste-Anbieter zur Verfügung gestellt haben. Also zum Beispiel ein Bluewin von Swisscom, das ist unter das BÜPF gefallen, und eine reine Dienstanbieterin, die eben nur E-Mail angeboten hat, nicht. Und von daher kann man dann sicherlich auch sagen, ist es etwas folgerichtig, dass man das gemacht hat. Dennoch sind halt dann plötzlich ganz viele neue Dienstanbieter dazugekommen, die jetzt plötzlich entsprechend diese Überwachungen ausführen mussten. Und jetzt ist es aber so, bei den AAKD oder bei diesen Anbieter abgeleiteter Kommunikationsdienste war es so, dass es 2 Stufen gibt im aktuellen Gesetz. Und das heißt, normalerweise unterstehst du noch nicht diesen Pflichten, sondern hast nur eine Duldungspflicht von Überwachungen. Wenn du aber einen Schwellwert überschreitest, dann bist du von den Pflichten mit den FernmeldedienstanbieterInnen gleichgestellt. Und diese Schwellwerte sind, dass es entweder 10 Überwachungsgesuche in einem Jahr gegeben hat, also dass eine Staatsanwaltschaft 10-mal beim Dienst ÜB vorstellig geworden ist und dass es denselben AAKD betroffen hat. Und wenn es eben 10 pro Jahr gegeben hat, dann wurdest du hochgestuft, das gab dann eine Verfügung und musstest entsprechend dann eben auch diese Überwachungen ausführen können. Das ist der eine Schwellwert, und der andere Schwellwert ist, wenn du einen Jahresumsatz von 100 Millionen Franken mit mindestens 5'000 BenutzerInnen erzielt hast als AAKD, dann bist du auch automatisch, oder nein, dann bist du per Verfügung hochgestuft worden und musstest eben auch wie die FernmeldedienstanbieterInnen aktiv überwachen können und auch die Vorratsdaten zu speichern. Das war die Revision, und das Genau, war eigentlich schon diese ziemlich große Ausweitung, dass eben dann deutlich mehr Dienstanbieter unter dieser Regelung des BÜPF gefallen sind, ist dann aber hinzugekommen, dass mehr oder weniger zur gleichen Zeit, wie auch das BÜPF in Kraft getreten ist, der Dienst ÜPF, also der Dienst für Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, die zuständige Behörde, die Überwachungsbehörde eigentlich in der Schweiz, ein Merkblatt erlassen hat und eigentlich diese relativ klaren Regeln neu interpretiert werden wollen hatte. Also das heißt, sie haben in diesem Merkblatt bestimmt, dass diese neuen, strengeren Pflichten der Access Provider auch für oder automatisch für reine Dienstanbieter von Kommunikationsdiensten, also wie E-Mail und Messaging, gelten sollten. Also dass die AAK, die jetzt eigentlich plötzlich neu FDAs sind, dass dies auch gelten sollte, wenn sie zum Beispiel, oder dass diese Regeln auch gelten sollten, selbst für Anbieter, die im Ausland sich befinden. Also da hat dann eigentlich eine Ausweitung stattfinden sollen. Und das ist insbesondere von großer Tragweite, weil wenn du nicht mehr als AAK giltst, sondern als FDA mit dem, was du anbietest, dann hast du automatisch diese Überwachungspflichten und du konntest dich wohl eine Stufe runterstufen lassen, aber du hattest immer noch die Identifikationspflicht. Währenddem, dass es bei den AAK so ist, dass es da wohl auch eine Stufe gibt, die eben halt keine 10 Überwachungsgesuche hatten oder diese Schwellwerte von 100 Millionen Franken und 50.000 BenutzerInnen nicht erreichen, dass die nur eine Duldungspflicht haben und keine Identifikationspflicht für ihre Benutzerinnen und Benutzer. Also das ist der große Unterschied auch zwischen diesen beiden Arten von Providern, also den Access-Providern oder den FDAs und den AAKs auf der anderen Seite. Und das hat eben geheißen, durch das, dass jetzt durch dieses Merkblatt E-Mail- und Messaging-Dienste plötzlich FDAs und nicht mehr AAKs waren, dass sie plötzlich Identifikationspflichten für ihre BenutzerInnen hatten. Und das war natürlich dann für Dienste wie Threema und Proton, stand das quer zu ihrem Geschäftsmodell. Halt insbesondere Threema bei dieser Messaging-Plattform sich nicht identifizieren muss, wo man einen Handle nach Wahl wählen kann. Und entsprechend hat dann Threema Beschwerde geführt, also die wurden da tatsächlich per Verfügung, wollte der Dienst ÜPFSI unter dieses BÜPF-Regime, unter dieses FDA-BÜPF-Regime zwingen. Und sie haben sich gewehrt und dann in letzter Instanz vor dem Bundesgericht vollumfänglich Recht bekommen. Und diese Anordnung vom Dienst ÜPF wurde kassiert. Soweit mal der geschichtliche Abriss zu diesem Thema. Und was man jetzt dann, mit diesem Gerichtsurteil wurde diese Anordnung oder dieses Merkblatt dann hinfällig. Und was nun passiert und jetzt mit der aktuellen Verordnungsänderung, die jetzt läuft, passiert nichts anderes, wie dass man das, was man 2016 mit dem Merkblatt implementieren wollte, dass man jetzt das mit einer Verordnungsänderung einführen will. Und zwar, ich würde sagen, mal nochmals eine Stufe krasser.
Also verstehe ich das richtig, es wurde etwas kassiert vom Bundesgericht, als nicht gerechtfertigt angeschaut, aber jetzt geht man diesen Verordnungsweg, weil man sagt, wenn man dann diese gesetzliche oder einfach juristische Grundlage der Verordnung hat, dann wäre das durchsetzbar.
Ja, man geht im Prinzip eigentlich genau eine Stufe höher in der Gesetzeshierarchie. Genau. Und das führt mich aber auch, oder unsere Überzeugung ist, dass das, was mit dem Merkblatt nicht rechtens war, jetzt auch mit einer Verordnungsänderung nicht rechtens wird, weil es auch das, was man jetzt in der Verordnungsänderung drin hat, mit dem übergeordneten Gesetz kollidiert, mit der Bundesverfassung kollidiert und auch mit der EMRK kollidiert. Also das heißt, was wir jetzt machen und jetzt uns eigentlich auch Gedanken, oder nein, wir sind schon ziemlich weit mit einer Stellungnahme, sind, dass wir auch bereits unsere Argumente eigentlich herausschälen, die dann allenfalls in einem Gerichtsverfahren dann zum Zug kommen. Aber jetzt natürlich auch Argumente sind, wieso man das auf keinen Fall einführen sollte.
Okay, und bevor wir jetzt zur Eskalationsstufe Gericht kommen, in dieser neuen Verordnung ist dann genau das Gleiche drin oder was genau ist drin?
Also die neue Verordnung, die jetzt auf dem Tisch liegt, die der Bundesrat vorschlägt, sieht jetzt vor, dass es diese Identifikationspflicht gibt für diese AAKDs, und zwar ab dann, wenn sie 5000 Benutzerinnen im Jahr haben.
Also E-Mail, Messenger-Dienste
genau.
Sind AAKDs.
Genau, E-Mail und Messaging-Dienste, die sollen jetzt nicht als FDAs klassifiziert werden, wie es das Merkblatt wollte, sondern sie bleiben AAKD, wie es das Gesetz vorsieht. Aber es reichen 5000 Benutzerinnen übers Jahr gesehen und du fällst über diesen Schwellwert und musst dann eine Identifikationspflicht vornehmen. Es gibt dann eine dritte Stufe, also wir werden neu 3 unterschiedliche Stufen haben nach dieser Verordnung, nicht mehr nur 2. Es gibt dann noch die höchste Stufe und hier gibt es dann eine aktive Überwachungspflicht und auch die Vorratsdatenspeicherung, die dazukommt, wenn mal mehr als 1 Million NutzerInnen hat oder mehr als 100 Millionen Franken Umsatz. Also diese Schwelle ähnelt sich etwas der früheren. Es fällt da aber die mögliche Bedingung weg, dass man diese 10 Überwachungsanordnungen hat. Also es wird jetzt eigentlich in dem Sinne nur noch auf Nutzerinnen und Umsatz abgestellt, aber die Schwellwerte sind hier deutlich niedriger. Und bei der aktiven Überwachungspflicht und der Vorratsdatenspeicherung ist es jetzt eine Oder-Bedingung und vorher war es eine Und, also 1 Million und 100 Millionen Umsatz und jetzt ist es oder. Und was jetzt auch noch neu dazu kommt, es gibt eine automatische Hochstufung, also du musst dich selber melden und selber aktiv werden, wenn du diese Schwellwerte überschreitest. Früher oder jetzt mit dem aktuellen Regime oder mit der Verordnung kriegst du eine Verfügung, die du dann je nachdem auch anfechten kannst, wenn du das als betroffene Unternehmung anders siehst. Neu ist das automatisch so, dass du dich darum kümmern musst, sobald dieser Schwellwert gegeben ist. Was auch noch dazu kommt, ist, dass auch reine Online-Speicher als AAKD gelten sollten. Also irgendwie speichern, wo wir unsere Familienfotos oder so hochladen, dass das jetzt plötzlich auch als Kommunikationsdienst gelten soll. Natürlich, wenn man es etwas strapaziert, gibt es auch Wege, wie wir darüber kommunizieren können. Wenn wir irgendwie Bilder teilen, dann ist es in dem Sinne ja unter Umständen auch Kommunikation, ist es aber schon etwas weit hergeholt. Also das heißt eigentlich, es geht eigentlich darum, dass sämtliche Dienste, die wir irgendwie verwenden können in der Schweiz, um irgendwie Informationen, Dateien, irgendwas zu teilen, dass die jetzt eigentlich neu einfach diese Identifizierungspflicht haben wollen. Und wenn sie nochmals etwas größer sind, dass sie auch überwachen müssen.
Eine Nachfrage, Kire. Wenn du sagst 5000 Nutzerinnen und der Betrieb eines Online-Speichers oder zum Beispiel eines E-Mail-Dienstes, wenn ich eine Firma habe mit 5001 Mitarbeitern, wo ich einen eigenen E-Mail Serverbetreiber oder E-Mail-Betrieb
ist haben nicht, oder Cloud? Ist nicht für Firmen, ist, wenn du das extern anbietest.
Okay, wenn du, es muss das immer extern
sein. Das muss extern sein. Ich habe jetzt nicht genau, wie die Bestimmung jetzt genau lautet, aber das ist nicht für interne E-Mail-Dienste gedacht, sondern für, ich sage mal, für Endbenutzerinnen, für KundInnen, für die du diesen Dienst anbietest. Aber es ist ein gutes Stichwort, wenn du jetzt von Firmen oder von Konzernen sprichst. Es ist auch so, wenn du jetzt als Konzern mehrere Dienste hast, dann gilt das kumulativ für alle. Also das heißt, wenn du einen E-Mail-Dienst hast und einen Messaging-Dienst hast und einen Online-Speicher hast und du hast bei jedem 400.000 Kundinnen dann oder 5 Millionen, nein, 1 Million Schwellwert ist es ja, du hast es bei jeder 400.000 Kundinnen, da fällst du mit allen Diensten darunter. Das heißt, auch wenn du jetzt einen neuen Dienst einführst und er ist auch ganz klein und es ist erst einmal ein Versuch, ob das überhaupt irgendwie funktioniert und das auch abgenommen wird, stehst du automatisch unter diesen Pflichten, auch wenn du erst 50 BenutzerInnen hast, einfach weil du diesen Konzerntatbestand hast, wo halt alle Dienste zusammengezählt werden. Das ist einfach noch, auch noch so eine Randnotiz. Also es hat ganz viele verschiedene verschiedene problematische Dinge drin. Aber sicherlich das Zentrale ist, dass wenn du praktisch irgendein Dienst bist in der Schweiz und du hast 5000 Benutzerinnen, und ich würde jetzt mal sagen, jeder kommerzielle Dienst muss irgendwie 5000 Benutzerinnen haben, sonst ist er wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich oder überlebensfähig, hat automatisch diese Identifizierungspflicht. Also es würde dann irgendwie auch heißen, betroffen wäre dann sicherlich eben wiederum Threema, Proton ist betroffen, aber wahrscheinlich dann auch irgendwie Infomaniac. Also das heißt, auch wenn Infomaniac irgendwie ein Feature zur Verfügung stellt, wo wir Dokumente teilen können, also wo du, Sven, hast da einen Account, du erstellst da ein Dokument, gibst mir den Link, dass ich irgendwie was kommentieren kann, dass ich nicht mehr einfach Mickey Mouse eintragen kann und ich kommentiere jetzt da, sondern dass ich wahrscheinlich identifiziert werden muss, dass ich auf deinem Dokument kommentieren kann, weil das ja dem Sinn dann auch eine Kommunikation ist.
Also du nennst jetzt diese Firmen, aber es sind ja noch ganz viel mehr, aber du nennst diese bestimmte, weil das sind ja Firmen, die sich damit auch verkaufen, dass sie sagen, wir haben extrem strenge Datenschutzrichtlinien, bei uns ist es eben möglich, beispielsweise nicht mit dem Namen angemeldet zu sein, sondern mit einem Handle, genau. Mm. Und du nennst jetzt sie bestimmt, weil das ist quasi ihr Geschäftsmodell. Aber betroffen sind ja auch,
also genau, betroffen ganz ist viele, alles. Genau. Aber eben natürlich auch ganz spezifisch eben die genau ihr Geschäftsmodell auf Datenschutz legen. Es ist dann wie auch eben, ich habe es schon angetötet, irgendwie unsere Tor-Server wären betroffen, wenn wir, und das ist dann auch noch die WLAN-BetreiberInnen, da gibt es auch noch eine Verschärfung, da hatten wir ja jetzt auch bis jetzt den Punkt, dass du, wenn du eine professionelle Anbieterin von WLAN-Netzwerken beauftragt hast, für dich ein Netzwerk zu machen, dann hattest du auch schon diese Identifizierungspflicht, oder heute hast du diese Identifizierungspflicht. Oder andersrum gesagt, ich führe ein Hotel, das ist ein Familienhotel, ich tackere das WLAN selber irgendwie an die Wand, oder ich engagiere meinen Elektroinstallateur, um das zu machen, und betreibe das dann aber selber, dann falle ich nicht unter die Identifikationspflicht. Aber wenn ich Monsoon beauftrage, die noch viele andere Netzwerke auch macht, oder die Swisscom beauftrage, die viele andere Netzwerke auch macht, die soll das bei mir machen, dann habe ich diese Identifikationspflicht. Und neu soll es so sein, dass wenn das Netzwerk, das du da aufspannst, wenn das die Möglichkeit hat, von 1000 Benutzerinnen genutzt zu werden, hast du diese Identifikationspflicht auch. Und heute ist praktisch irgendwie jeder WLAN-Router ist eigentlich in der Lage, mindestens theoretisch 1000 BenutzerInnen zu bedienen, und entsprechend würde dann das da auch gelten. Aber sicherlich würden wir jetzt auch als Winterkongress irgendwie darunter fallen und müssen dann plötzlich irgendwie die Nutzerinnen und Nutzer identifizieren, weil unser Netzwerk garantiert 1000 BenutzerInnen unterstützen kann. Also das sieht man einfach ganz klar, dass es eigentlich darum geht und dass es wirklich die Absicht ist, dass man nicht mehr ohne die Hinterlegung oder ohne dass es klar ist, wer man ist, sich ins Internet begeben können soll. Und es wird einfach nicht daran geknüpft, dass ich irgendwie dann mich identifizieren muss, wenn ich wirklich ins Netz gehe, aber halt über diese Dienste, die ich verwenden möchte, dass es eigentlich immer dann da klar ist, wer ich bin, und im Falle von irgendwelchen Straftaten, dass da entsprechend nachvollzogen werden kann, wer jetzt nun tatsächlich das war. Und ja, jetzt gehen aber eben Threema und Proton, die ganz konkret genannt werden oder die ich auch jetzt auch mehrfach erwähnt habe, weil die sich jetzt auch bereits geäußert haben. Die haben sich jetzt auch sehr stark mit dieser Vorlage beschäftigt, und es gab da jetzt ein paar Zeitungsartikel dazu, und beide haben bereits in Aussicht gestellt, dass wenn das so kommt, dass sie eigentlich gezwungen wären, ins Ausland zu ziehen, weil sie dann eben eigentlich einen ganzen Kern ihres Geschäftsmodells eigentlich nicht mehr aufrecht erhalten könnten und eben diese Identifizierungs- und Überwachungspflichten dann hätten. Und ja, dann ist dann irgendwie schon interessant, was eigentlich mit unserem Innovationsstandort dann passiert, wenn es vielleicht dann auch noch etwas Rechtsunsicherheit gibt, weil noch Gerichtsverfahren laufen, das ist irgendwie alles nicht förderlich. Und tatsächlich könnte dann auch bald wieder die Frage im Raum stehen, ja, wenn wir jetzt also in der Schweiz eine Regelung haben und alle diese Messaging-Dienste und Cloud-Dienste eine Identifizierungspflicht haben, jetzt stehen aber viele von diesen Firmen im Ausland, was machen wir mit ihnen? Dann müssen wir diese ja auch diesen Regelungen unterstellen, also so wie sie es auch mal in diesem Merkblatt gefordert hatten. Und das heißt dann irgendwie, das könnte sogar daraus jetzt im Extremen dann oder in ein paar Jahren da hinaus führen, dass wir auch diese Dienste im Ausland nicht mehr verwenden dürften oder sie ihre Dienste nicht mehr in der Schweiz anbieten dürften und wir dann eigentlich von vertraulicher Kommunikation gar nicht mehr profitieren könnten. Also das heißt, wir als Individuen sind betroffen und wir aber als Innovationsstandort sind ebenfalls betroffen. Und insofern ist das ganze Vorgehen und die ganze Ausrichtung schon sehr problematisch.
Aber die Diskussion hat ja bestimmt begonnen, also wir haben ja beim letzten Mal oder im letzten Podcast immer viel über digitale Souveränität, viel über die globalen Veränderungen, viel über jetzt amerikanische Abhängigkeit und so weiter gesprochen. Und den guten Standort Schweiz natürlich darüber diskutiert und gesagt, die Schweiz kann halt ein Standort sein, die bestimmte Dinge auffangen kann. Mhm. Wir haben die Diskussion in der EU, die ja alle ganz verwundert sind, wie viele Anbieter auf einmal aus den USA kommen und wie abhängig man dort ist. Und man feststellt großen Augen, dass man eigentlich gar kein Äquivalent dazu hat. Also man hat keinen eigenen Anbieter, den man da irgendwie in Anspruch nehmen kann, der auch eine gewisse Größe hat. Und unter diesem Gesichtspunkt scheint es mir ja so ein bisschen widersinnig, wenn man jetzt die wenigen Anbieter, die man eigentlich noch hat, jetzt in Europa oder in der Schweiz, mit Maßnahmen quält, die ja vielleicht noch zu hinterfragen sind. Ne? Also so, ob jetzt wirklich eine Strafverfolgung besser wird, wenn du darauf zugreifst. Also gibt es dann keine anderen Mittel, muss ja mal angemessen sein und so weiter. Da gibt es ja möglicherweise
andere. Wir schneiden uns komplett ins eigene Fleisch. Kommt dann noch dazu, und das haben wir auch in unserer Stellungnahme herausgearbeitet, das ist jetzt auch nicht so schwierig, weil es gibt offizielle Statistiken. Es ist so, dass die allermeisten Anfragen, und das sind so 97% betreffen 5 große Anbieter in der Schweiz. Und jetzt zwingst du alle anderen, das sind also Swisscom und Sunrise und etc., also die großen Mobilfunkprovider plus die größten Access-Provider, und jetzt zwingst du den ganzen Rest auch diese Identifikationspflicht und diese Überwachungspflichten zu machen.
Ja, das ist schon krass, aber ich stelle mir auch vor, gerade weil es nicht nur aus menschenrechtlicher Sicht, aus Überwachungssicht schwierig ist, sondern eben auch ein echter USP, den sich da gewisse Schweizer Firmen wie eben Threema, Proton, Infomaniac herausgearbeitet haben, der ja offensichtlich auch ökonomisch funktioniert, soweit ich das nachvollziehen kann. Dieser USP wird jetzt kaputt gemacht. Aber ich meine, da gibt es ja sicher auch Widerstand von der Seite. Also man kämpft da an einer gemeinsamen Front aus sehr unterschiedlichen Richtungen.
Ja, also es ist definitiv so. Also ich habe jetzt auch schon mit dem einen oder anderen Unternehmen oder auch von den Verbänden gesprochen. Und das ist entsprechend so, ja, die sehen das schon auch so. Also jetzt gerade mal die IT-Verbände, die werden gegen diese Vorlage schießen. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber schon auch bewusst sein, woher das kommt. Und das ist mal dann einerseits ist der Dienst UPF tatsächlich halt auch ein Problem. Also die kümmern sich hauptsächlich, also sie rühmen sich ja gern, dass sie so die Rechtssicherheit sorgen und die Klarheit bei der Privatsphäre sorgen etc., aber in Tat und Wahrheit sind sie halt wirklich eine Überwachungsbehörde und sie kümmern sich vor allem darum, um die Bedürfnisse der Staatsanwaltschaften und der Kantone und der Polizeibehörden, die entsprechende Überwachungsmaßnahmen und Befugnisse fordern. Und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt so weit gehen und halt irgendwie in dieser Tiefe so eine Identifikationspflicht haben. Aber sie sehen da irgendwie eine Lücke und sie sehen da irgendwie, oder sie, das habe ich auch schon früher rausgehört, sie haben das Verständnis, dass der Gesetzgeber möchte, dass man halt grundsätzlich eigentlich identifiziert ist, wenn man im Internet unterwegs ist. Und das ist irgendwie eine ganz andere Vorstellung, wie das man halt irgendwie tatsächlich hat von einer freien und offenen Kommunikation, von diesem Internet, von diesen Möglichkeiten, wo ich mich einfach mal auch ungesehen wie eigentlich in den öffentlichen Raum mal begeben kann und mich austauschen kann, ohne dass ich eben irgendwie identifizierbar und eine Nummer trage. Und ich sage auch nicht, dass man per se eine Straftat nicht mehr machen können soll und das keine Konsequenzen haben soll. Natürlich muss man diese Möglichkeiten haben, man muss schauen, wo man da irgendwie eine vernünftige Balance kriegt, um halt irgendwie Straftaten tatsächlich verfolgen zu können oder auf der anderen Seite, wie man den Innovationsstandort eben gefährdet und eben auch unsere Grund- und Menschenrechte so, so krass angeht.
Also die Straftaten kannst du ja schon heute verfolgen. Es ist ja nicht so, dass wir in einer Welt leben, die jetzt, wo alle rechtsgrundlos irgendwie durch die Gegend sich im Internet bewegen. Da ist ja schon heutzutage erstaunlich, wie viel die Staatsanwaltschaften, wir reden ja immer über schwere Kriminalität, also am Ende des Tages kann es bloß um schwere Kriminalität gehen, wie viel von der heute aufgeklärt wird. Mhm. Die Untersuchungen zeigen auch, dass diese über diese Messenger-Dienste oder diese End-to-End-verschlüsselten Dienste viel weniger Straftaten begangen werden, als man gemeinhin annimmt. Also da ist ja so ein bisschen der Eindruck, irgendwie Proton-Mail oder Threema, die sind so der Ort der Bösartigkeit und da wird dann irgendwie, bewegen sich alle nur im Straftatenbereich. Sondern in der heutigen Welt sind wir alle ganz froh, dass wir einen Dienst haben. Also ich bin froh, dass ich einen Dienst habe, wo ich in der Schweiz ein hohes Vertrauen habe. Mhm. Und nicht auf einen amerikanischen Dienst. Dazu kommen wir nachher ja auch nochmal im letzten Teil zugreifen muss, wo man die Sorge haben muss, dass alle Kommunikationen, die du da hast, dann doch...
Ja, nicht zuletzt verwendet der Bund ja auch Threema. Und der Bund ist jetzt wahrscheinlich noch egal, wenn es da plötzlich Identifikationspflicht gibt. Aber jetzt gibt es eine ausländische Behörde, die verwendet vielleicht auch Threema, weil sie es cool findet, dass es so einen tollen und sicheren und vertrauenswürdigen Service gibt. Und jetzt gibt es den am datenschutzfreundlichen oder an sicheren Standort Schweiz und der ist jetzt unter Umständen passé.
Was kann man denn tun, wenn man jetzt den Standort Schweiz und freie Kommunikation
ja, was jetzt tatsächlich irgendwie in der Mache ist, und das haben wir jetzt auch schon ziemlich weit fortgestellt, ist eine solche Stellungnahme zu schreiben. Also die Frist für die Vernehmlassung, die läuft ab am 6. Mai. Also bis zum 6. Mai muss man eine entsprechende Stellungnahme eingereicht haben, wenn man diese Vorlage beeinflussen möchte. Und das können alle tun, also das können Privatpersonen tun, das können Organisationen tun, das können Parteien tun, das können Verbände tun. Macht dies bitte auch. Eine solche Stellungnahme, die kann auch kurz sein. Man kann sich auch darauf beschränken und einfach die Position der digitalen Gesellschaft unterstützen. Also unter Umständen reichen auch da ein paar Absätze, um das zu tun. Es ist aber natürlich auch gut, gewisse Sachen herauszustreichen zum Beispiel oder eigene Schwerpunkte zu setzen. Es ist vielleicht nicht so hilfreich, wenn es dies Hunderte von Leuten tun. Es ist da besser, sich zusammen zu tun und irgendwie als Organisation oder als Verein die Stimme zu erheben. Aber durchaus, es ist auch positiv, wenn das Einzelpersonen tun. Wer das tun möchte, wer auch mit seinem Verband das machen möchte und gerne unsere Stellungnahme haben möchte oder übernehmen möchte, kann dies gerne tun und kann sich auch entsprechend gerne bei uns melden und wir werden dann entsprechend die Informationen austauschen, um eben eine solche Stellungnahme einreichen zu können. Dann gibt es auch sonst noch Möglichkeiten, die hat ja auch Christoph in seinem Mail angesprochen, wenn es jetzt darum geht, vielleicht jetzt nicht unbedingt sich an dieser Vernehmlassung zu beteiligen. Aber es gibt natürlich auch sonst Möglichkeiten, bei uns tatkräftig mitzuhelfen. Und da ist zum Beispiel jetzt beispielsweise, wir haben das auch schon im letzten Netzpodcast angekündigt, ist das Frühlingstreffen ans Herz gelegt. Das ist da, wo wir uns alle treffen und zu unseren Themen austauschen. Und ich komme dann auch am Schluss nochmals dazu, vielleicht hier schon mal soweit. Wer da teilnehmen möchte, am 10. Mai gibt es den Link in den Shownotes. Ich werde dann das aber nochmals am Schluss aufgreifen. Und ich würde meinen, für den Moment verlassen wir mal das Thema und springen zum nächsten über.
Wir springen einigen Schrittes zu dem Plädoyer für ein neues Hacking-Strafrecht. Und zwar wollen wir ein Thema aufgreifen, was uns Hörer Roman ebenfalls Rechtsanwalt vorgeschlagen hat und da auch ein entsprechendes Plädoyer oder auch ein entsprechendes Essay geschrieben hat. Und zwar bei Newsletter.ch von WebLaw ist in den Shownotes verlinkt. Wir hatten dieses Thema jetzt Ethical Hacking oder White Hacking auch schon mal im Netzpodcast und zwar in der 28. Folge im Juli 2023. Da hat Kira ein Gutachten vorgestellt, was für das Nationale Testinstitut für Cybersicherheit von Walder Wies Rechtsanwälte erstellt wurde. Dazu komme ich dann gleich nochmal zu dem Inhalt. Wir hatten da in dem Netzpodcast im 28. auch diskutiert, so datenschutzrechtliche Fragestellungen. Da gibt es vom EDF ein entsprechendes Merkblatt, was er veröffentlicht hat, weil es nicht nur strafrechtlich eine Thematik gibt, sondern dann auch datenschutzrechtlich eine Thematik beim Ethical Hacking. Und dann wurde im 28. Netzpodcast auch diskutiert, so ein bisschen Abgrenzungsfragen zum White Hat Hacking. Was ist eigentlich Ethical Hacking? Ethical Hacking oder auch White Hat Hacking wird bezeichnet man, wenn man mittels Penetration Testing oder Bug Bounty Programmen Schwachstellen in Systemen oder Netzwerkarchitektur finden möchte. Also Hacker, die, wo man ja so unterstellt, die wären alle irgendwie bösartig, was sie nicht unbedingt sein müssen. Die machen also etwas Gutes, die machen etwas weitmäßig, weiß für etwas Gutes, und die helfen halt, diese Schwachstellen aufzufinden. Beim Penetration Testing gibt es eine entsprechende vertragliche Abmachung zwischen dem White Hacker und dem der Firma, dass man versucht, in ein System einzudringen. Bei Bug Bounty Programmen immer unterschiedlich ausgestaltet, entweder auch mit identifizierbaren Personen oder an ein unbekanntes Publikum, dass man dort entsprechend versucht, Schwachstellen oder Schwachstellen innerhalb eines bestimmten Scopes herauszubekommen. Also in der Sache grundsätzlich ja eine gute Sache, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Cybersicherheitsdiskussion, jeden Tag in den Unternehmen betroffen. Insofern wäre ja gut für die, wenn ein lieber Hacker oder ein White Hacker da Schwachstellen findet und die entsprechend meldet. Und nun hat aber der Gesetzgeber das Problem des Whitehackings jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als er den sogenannten Hacker-Tatbestand geschaffen hat, und zwar in Artikel 153 bis Absatz 1 StGB und betroffen dann ebenfalls 144 bis Ziffer 1 StGB Datenbeschädigung nicht gesehen, dass es ja auch gute Maßnahmen geben kann für Hacking. Und wer also ethisch hackt oder in diesem Sinne auch mit guten Purpose oder guten Absichten, genau, hackt, der macht sich erstmal potenziell strafbar. Um gleich auf die Strafbarkeit einzugehen, die Frage an euch: Habt ihr schon mal ethisch gehackt oder darüber nachgedacht, sowas zu machen?
Ja, als ich einen Notstand gesehen habe, der zu rechtfertigen war, dann hab ich ethisch gehackt.
So, du nimmst was vorweg.
Genau, Rahl kommt auf den Notstand zu sprechen. Hacke jetzt nicht, weil ich davon viel zu wenig Ahnung habe. Aber wenn du halt irgendeine Webseite besuchst und irgendwie im Browser siehst du oben dann irgendwie so Ziffern oder so, ne? Oder irgendwie Downloads oder hast du PDFs irgendwie, die so, dann probiert man schon mal aus und guckt, ob man da jetzt aufs nächste PDF kommt oder auf die nächste Datei oder ob es da irgendeine Reihenfolge gibt. Könnte sicherlich möglicherweise jetzt nicht ein bisschen weitergehend da zurückfallen. Das Problem bei diesem ethisch Hacken ist halt, und Rahl hat es gerade angesprochen, dass es an sich strafbar ist. Und nun ist ja unser Weg für Juristen, dass wir halt irgendwie immer eine Lösung finden. Und die Lösung, die dann auch in diesem Gutachten, was ich am Anfang angesprochen habe, aufgegangen wird von Walter Wies Rechtsanwälte, ist halt der sogenannte rechtfertigende Notstand nach Artikel 17 StGB. Der rechtfertigende Notstand ist so die letzte oder vorletzte juristische Hilfskrücke, die man wählen kann, wenn man möchte, dass jemand nicht strafbar ist. Man muss es sich so vorstellen, dass in der Strafbarkeitsprüfung, wenn man jetzt so einen Strafbarkeitsparagraphen prüfen würde, dann prüft man erstmal den Tatbestand. Ist der objektive Tatbestand erfüllt? Sind das so Tatbestandsvoraussetzungen? Dann wird geprüft, ist der subjektive Tatbestand erfüllt, also Vorsatzdelikt, es hat man selber Vorsatz gehabt, der ist halt beim ethischen Hacken erfüllt, und in einem weiteren Schritt wird dann geprüft, ob die Tat gerechtfertigt ist. Und dann gibt es verschiedene Rechtfertigungsgründe, und einer dieser Rechtfertigungsgründe ist halt, also Notwehr wäre auch ein Rechtfertigungsgrund, der ist hier nicht einschlägig, weil du ja nicht in Notwehr ethisch hackst, sondern da kommt dann der rechtfertigende Notstand, ist so die letzte Bastion von Rechtfertigungsgründen, und dann sagt man halt, das, was man da gemacht hat, ist doch halt Notstand. Und zwar ist es dann Notstand, weil man sagt, und so auch die Kollegen dann von Walter Wies, dass ein Penetration Testing zur Abwendung einer Gefahrenlage für die Integrität und Sicherheit des Systems erfolgt, weil ja bösartige Angriffe durch Dritte möglich sind. Damit liegt eine unmittelbare Gefahr für ein Individualrechtsgut vor, und das Whitehacking bleibt strafbar, weil man im Notstand zur Verhinderung eines bösartigen Hackings etwas unternommen hat, weil bei einer Schwachstelle der böse Hacker ja hacken würde. Und wie ihr seht, juristisch hochgradig interessant, für Rahl vielleicht ein bisschen weniger, so, weil es also einfach juristische Terminologie ist, so, ne? Wenn du halt drüber nachdenkst, so ein rechtfertigender Notstand bedarf halt immer einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr. Das Mittel, was du verwendest, muss zur Abwendung der Gefahr geeignet sein. Dann muss eine positive Interessenabwägung stattfinden. Das, was du gemacht hast, muss überwiegend zu dem Schaden, den du da irgendwie anrichtest. Und dann musst du als Notstandsberechtigter auch noch deine Notstandslage kennen. Also du musst dann auch noch in so handeln, dass du subjektiv sagst, was ich hier gerade mache, könnte irgendwie strafbar sein, aber ich mache es aus Notstandsgründen, die musst du dann auch erkennen. Also durchaus auch für den rechtfertigen Notstand durchaus einige juristische Hürden.
Also es ist auch das, was wir in der Diskussion in dieser Folge 28 dann irgendwie zum Schluss gekommen sind, dass es eigentlich schon eher etwas konstruiert ist, dass jetzt in dieser Notstand in Anschlag zu bringen, wenn es jetzt darum geht, eben irgendwie straffrei zu sein, wenn ich als ethischer Hacker in ein System eingedrungen bin und dann das entsprechend kundgetan habe oder diese Organisation dann mitgeteilt habe. Aber natürlich aus der Sicht dieses Nationalen Testinstituts für Cybersicherheit dann sehr nachvollziehbar und auch funktioniert, weil die sich dann da tatsächlich darauf berufen können, wenn sie entsprechende Tests machen und auf was stoßen, dass sie dann sagen können, hey, wir haben dieses Rechtsgutachten erfasst, wir sehen uns von diesem getragen und das ist unsere Argumentation und wir sind jetzt als straffrei anzusehen, aber auf der anderen Seite alle Leute, die auch etwas unorganisiert sind, die eben auf mal wie du zum Beispiel, du siehst mal irgendwie, zähle ich jetzt da die Nummer hoch oder nicht, für dich ist das viel schwieriger mit diesem Argument zu argumentieren und dann entsprechend straffrei wegzukommen, wenn du das Argument auch vielleicht auch gar noch nicht kennst.
Ja, und ich glaube auch sehr unangenehm, also die meisten Menschen begeben sich natürlich überhaupt nicht gerne auch nur in den Dunstkreis einer Straftat, geschweige denn man im Wissen, man begeht eine und muss dann darauf zählen, dass das Gericht irgendwie drei Bedingungen abhaken kann,
so ein Freispruch kommt.
Damit man straffrei bleibt. Also man könnte schon vermuten, dass viele Leute sich auch abgeschreckt fühlen von dieser Tatsache, dass man sich eigentlich strafbar macht.
Ja, natürlich. Oder dann halt auch so rum. Du hast die Frage gestellt, auch vorhin, ob wir schon mal entsprechend ethisch gehackt haben. Und bei mir ist es eher so, dass ich öfters kontaktiert werde von Personen, die in Systeme gekommen sind, weil sie das da irgendwie eben sind auf was gestoßen, haben eine Anomalie entdeckt, haben mal etwas weitergeklickt und plötzlich liegt das ganze System mehr oder weniger auf dem Rücken und sie können auf Daten zugreifen, auf die sie gar nicht möchten und dann wissen sie gar nicht genau, was sie machen. Und dann kommen sie dann oft zu mir oder zu dieser digitalen Gesellschaft, weil genau diese Strafmöglichkeit im Raum steht und dann eigentlich mit der Bitte zu uns kommt und sagt, nehmt doch ihr bitte mit der Organisation Kontakt auf, damit ich aus der Schusslinie bleibe. Weil sehr oft ist es dann der Reflex dieser Unternehmung, die dann eben meistens keine Freude darüber hat, dass es diese Sicherheitslücke gibt. Vielleicht haben sie auch nicht so schnell reagiert. Ihr wurde eine Frist gesetzt von der Person etc. Und es gibt dann da eher eine Unstimmigkeit zwischen Organisation mit der Lücke und der Person, die sie gefunden hat. Und der Reflex ist dann gleich irgendwie, ich mache eine Anzeige. Und dann hast du eigentlich das Problem tatsächlich am Hals, dass du eigentlich informieren wolltest. Du wolltest wirklich dafür schauen, dass die Lücke geschlossen wird, aber am Ende des Tages zeigt dich die Firma an, die die Schwachstelle hat und bist dann eigentlich mit dem Strafverfahren betroffen und genau, da haben wir dann oft zumals Proxy gespielt.
Genau, und das ist genau das Problem für jeden ethischen Hacker, dass du halt in der Strafbarkeit objektiv und subjektiv erstmal drinne bist. Du bist damit auch entsprechend bei der Staatsanwaltschaft hinterlegt, im Verfahrensregister und so weiter und so fort. Und das ist genau die Thematik, die der Roman hier aufwirft, dass er sagt, halt der rechtfertigende Notstand, also den man jetzt hier so hilfsweise, krückenweise zu Rate zieht, dass der natürlich verschiedene Stolperstellen mitbringt oder Stolperstellen oder Stolpersteine mit sich bringt. Zum Beispiel auch Forschende, die ja sich in einem rechtssicheren Raum bewegen müssen. So, du kannst jetzt nicht jeder, der da in dem Bereich tätig ist oder ethisch hacken möchte, kann auch aufgrund seines Arbeitgebers jetzt hier die Gefahr eingehen, Rahn hat es gesagt, jetzt irgendwie eine Straftat zu begehen oder immer so mit einem halben Fuß im Knast zu stehen oder vielleicht eine Anklage zu bekommen. Und Roman meint auch, und das ist durchaus juristisch gut vertretbar, finde ich, und auch klug zu sagen, dass es in vielen Fällen auch an dem Tatbestandsmerkmal des Notstandes, nämlich der unmittelbar bevorstehenden Gefahr, fehlen könnte. Weil wenn du dann halt beim Hacking unterwegs bist und dann durch Zufall etwas feststellst, dann ist immer die Frage, ist da eine unmittelbar bevorstehende Gefahr, also durch jemand, der in die Schwachstelle eindringt, oder ist die nicht, findet man die möglicherweise nicht? Also so ein bisschen schwierig, weil er sagt, der Vergleich zwischen analoger Welt und digitaler Welt funktioniert halt nicht. In der analogen Welt siehst du, ein Haus brennt, schlägst die Scheibe ein, rechtfertigender Notstand, weil du Feuer löschen möchtest, weil du siehst es. Im digitalen Raum siehst du die Gefahr ja erstmal nicht, weil der andere zeigt sich auch nicht und sagt, ich nutze in 3 Tagen die Schwachstelle aus.
Was also, wäre wahrscheinlich ja eher Zufall, wenn dann in 3 Tagen auch jemand kommt.
Ja, genau.
Wahrscheinlich kommt jemand, aber es ist dann irgendwann.
Genau, und dann hast du das Problem, das Tatbestandsmerkmal ist eine unmittelbar bevorstehende Gefahr für den gerechtfertigten Notstand. Also Roman, durchaus zutreffend, dass er sagt, Artikel 17 StGB ist keine taugliche Grundlage, um da aus der Strafbarkeit rauszukommen. Und dann macht er einen, wie ich finde, wirklich guten Vorschlag mit seinem Plädoyer und sagt, das Hacking-Strafrecht muss reformiert werden. Natürlich nicht so einfach, weil Hacking natürlich so im Wording jetzt immer irgendwie negativ belastet ist und da auch die parlamentarischen Dokumente immer davon ausgehen, dass Hacking gefährlich ist. Die Roman hat den Vorschlag gemacht, dass man Absatz 3 des Artikel 142 bis ändert. Und zwar schlägt er vor.
Oder ein neuer, geht ein neuer
Absatz? Also neuer, ein neuer, genau. Also nicht ändert. Ändert ist falsch, insofern richtig. Einen neuen Absatz 3 einfügt. Der hat bisher 2 Absätze. Und der soll der neue Absatz 3 lauten: Wer gemäß Absatz 1 in redlicher Absicht handelt und dem Betreiber des Datenverarbeitungssystems sein Vorgehen offenlegt, bleibt straffrei. Er hat dann also 3 Tatbestandsmerkmale redlicher Absicht. Das soll nur sein, wer hackt, um Schwachstellen zu identifizieren und diese zu melden. Der hackt halt redlich. Dann der Betreiber der Datenverarbeitungssysteme ist immer der Systembetreiber. Und das Vorgehen sein Vorgehen offenlegt. Das heißt, man muss dann dem Betreiber das entsprechend auch mitteilen. Eine Detaillierung, wie man offenlegt, ist nicht vorgeschrieben, auch nicht ein zeitlicher Aspekt. Und dann sagt er, es soll straffrei bleiben für alle Juristen unter euch. Straffrei heißt, dass die Strafverfolgungsbehörde dann von einer Strafverfolgung absehen soll. Also so ist die Konstruktion von Eamon. Es wird dann halt auch nicht mehr verfolgt. Also da wird nicht ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sondern es gibt in der Strafprozessordnung eine Möglichkeit von Strafverfolgung abzusehen.
Und das ist schon ganz am Anfang des Prozesses.
Genau. Und dann würde man halt, wenn man den entsprechenden Absatz 3 darlegen kann, würden die sofort die Strafverfolgung nicht einleiten und von der Strafverfolgung absehen.
Und es kommt gar nicht zu einem Gerichtsverfahren.
Sowieso nicht, genau, weil du halt, die prüfen dann auch nicht die Tatbestandsvoraussetzungen, sondern die eröffnen einfach nicht das Verfahren, weil ihnen auferlegt wurde, durchs Gesetz nicht zu ermitteln. Den Weg, den Roman hier vorschlägt, jetzt in der Sache, absolut richtig für mich. Ich glaube auch, dass Firmen ein Interesse daran haben müssen an White Hacking, weil der ist dir ja deutlich lieber als irgendwie dann jemand, der die Ransomware auf die Festplatte schickt. Und ich bin da auch im Austausch mit Roman gewesen und hatte dann von der Idee her, wäre meine Idee halt, einen anderen Weg zu wählen. Und zwar, ich würde halt denken, dass man es etwas umdreht, dass man sagt, der Tatbestand nach Absatz 1 ist nicht erfüllt, wer die Handlung ohne Schädigungs- oder Vorteilsverschaffungsabsicht vornimmt oder den Betreiber des Datenverarbeitungssystems unverzüglich informiert. Also meine Idee ist halt zu sagen, den Tatbestand, der soll halt nicht erfüllt werden. Damit würde die Strafverfolgungsbehörde schon an sich, können die zwar ermitteln, würden dann aber feststellen, der objektive Tatbestand ist nicht erfüllt. Und die sehen nicht nur von Strafverfolgung ab. Weil wenn die von Strafverfolgung absehen, könnte immer noch die Frage stehen, ob es dann doch eine Straftat ist. Deshalb würde hier höchstwahrscheinlich in der Tatbestandsebene es versuchen zu klären. Aber der Weg an sich, ob man jetzt den von Roman nimmt oder meinen, oder da gibt es auch noch weitere Alternativvorschläge von Roman, ist sicherlich egal. Ich finde gut und auch dankenswert, dass Roman hier so eine Diskussion jetzt juristisch fein aufmacht.
Also das passt absolut. Und das ist, wir haben ja das dazu mal auch schon diskutiert, dass genau dieser Abschnitt oder diese Strafbarkeit ja sehr schädlich ist, dass das ein Problem ist und dass es dann eine Revision benötigt. Und das ist jetzt genau so ein solcher Vorschlag. Und am Ende des Tages wird es eh nicht dieser Wortlaut sein, der dann genau ins Gesetz kommt. Aber entscheidend ist, man muss mal eine Vorstellung haben, das irgendwie gut darlegen können. Und der Gesetzgeber kommt dann schon, sage ich mal, in Wallung und macht dann da auch noch seine Gedanken und bringt dann seinen Vorschlag von der Behörde ein. Und das geht dann durchs Parlament und da wird noch etwas gefeilt und dann plumpst etwas raus. Muss dann auch, vielleicht ist es dann auch nicht ganz so gut, wie es mal war, oder vielleicht ist es dann nochmals besser. Aber entscheidend ist das, was passiert und dass die Diskussion jetzt geführt wird. Und dieser Aufsatz von Roman oder dieses Plädoyer von Roman ist jetzt eigentlich eine sehr gute Grundlage, um diese Diskussion dann auch ins Parlament zu tragen.
Ja, man kann auch die Frage stellen, ich persönlich bin erstaunt, dass es noch nicht angegangen wurde. Also es ist ja Ethical Hacking, Bug Bounty Programme, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, das wird ein immer größeres Thema. Auch die öffentliche Hand macht selber solche Sachen. Du hast gesagt, das ist dann ein bisschen, die Lage ist ein bisschen anders rechtlich, wenn es die öffentliche Hand macht, aber es ist eigentlich ein bekanntes Instrument, ein bewährtes Instrument, und dass man immer noch mit einem Gesetz operiert, das aus einer Zeit stammt, wo die Hacker wirklich nur diejenigen Leute mit Kapuze vor in einem abgedunkelten Raum waren.
Lassen wir die Leute mit der Kapuze im abgedunkelten Raum
gucken uns ja an.
haben wir nicht vor 5 Minuten gesagt, es braucht ein anderes Bild von was Hackerinnen und Hacker sind. Ich möchte dem jetzt auch eine Chance geben. Wie auch immer, ich bin erstaunt, dass noch nicht gehandelt wurde, dass wir immer noch innovative Leute wie Roman benötigen, die hier Vorschläge machen, dass die Politik noch nicht aktiver geworden sind, aber wir sind zuversichtlich, dass das bald passieren wird, auch auf der politischen Ebene, weil der Nutzen ist evident.
Und es gab übrigens auch schon einen Vorschuss. Judith Bellesch hat einen gemacht und sie ist ja dann aus dem Parlament ausgeschieden und der wurde dann irgendwie ein Jahr, zwei später wurde der abgeschrieben, weil er nicht zum richtigen Zeitpunkt behandelt worden ist. Also das wäre wahrscheinlich eine Gelegenheit gewesen, und wenn sie noch im Parlament wäre, wäre wahrscheinlich unter Umständen auch nicht abgeschrieben worden.
Also wir bleiben an dem Thema dran, hoffen, dass wir im Hinblick auf die Politik oder die Entwicklung da vielleicht auch ein bisschen Unterstützung leisten können, darüber nachzudenken und sich dem Thema anzunähern. Wie gesagt, Cybersicherheit ist vor 10 Jahren anders diskutiert worden als heutzutage. Das ist vielleicht ein guter Anhaltspunkt, da vorzugehen.
Wir kommen zum dritten Teil und wir kommen nicht darum herum, über die USA und die Geschehnisse im digitalen Raum in den USA zu sprechen. Wir könnten, glaube ich, jede Woche einen Podcast machen. Wir können auch nicht auf alles eingehen. Wir werden hier auch nicht mehr die famose Signal-Chat-Geschichte aufrollen. Da gäbe es auch ganz viel Spannendes zu beleuchten, eben nämlich viel, ich sage es jetzt mal sanft, menschlicher Ungeschicktheit. Gäbe es auch beispielsweise den Aspekt, dass offenbar Signal halt da auch beim Kontaktspeichern eine interessante Logik hat. Ihr könnt das in den Shownotes nachlesen, wir werden das nicht aufrollen. Ihr habt bestimmt genug über diese Affäre gelesen. Was wir jetzt noch kurz aufgreifen, schließt, glaube ich, gut an den ersten Teil an, den wir heute im Podcast haben, nämlich die Überwachungsgeschichte, was es heißt, wenn man eben digitale Kommunikationskanäle überwachen kann, wenn man da auch eine Maschine hochfährt, und was vielleicht in der Schweiz jetzt hier nach sehr viel Klein-Klein und ist das denn nötig und wir können doch Vertrauen in den Staat haben, wieso sich eben lohnt, trotzdem keine Überwachungsmaschine zuzulassen, das sehen wir jetzt in den USA. Trump hat in den letzten Wochen eine Überwachungsmaschine, die es schon gab, ich werde auch darauf noch eingehen, eine Überwachungsmaschine, die es schon gab, massiv hochgefahren, sie ausgenutzt und sie auch konsequent gegen seine Gegnerinnen und Gegner eingesetzt. Und das Ganze, oder einer dieser Aspekte, ist das Catch-and-Revoke-Programm. Catch-and-Revoke steht dafür, dass man eben Catch, also einfängt, und dann Revoke, nämlich kündigt oder ausschafft oder ausschließt. Es geht darum, dass Ausländerinnen und Ausländer an amerikanischen Universitäten überwacht werden. Es geht um ganz viele, momentan scheinen das 1,5 Millionen zu sein, und die werden überwacht in ihren Social-Media-Aktivitäten, aber auch in beispielsweise Beiträgen, die sie publizieren in Magazinen, alles, was man halt irgendwie finden kann. Und dieses Catch-and-Revoke-Programm, das wertet dann diese Daten aus, mit KI, eine vermeintlich einfache Filterung nach bestimmten Wörtern, die Trump und seiner Administration nicht in den Kram passen. Beispielsweise, also das Ganze läuft unter dem Motto Antiterror, und dann sind natürlich Wörter wie Terror, Hamas und ähnliche da auf der Liste. Um wen geht das genau? Also es geht um Studierende, aber auch Dozierende, die eine Aufenthaltsbewilligung haben an Universitäten. Nach diesen wird gefahndet, die werden inhaftiert, ausgeschafft. Es gibt in den Shownotes einen NZZ-Artikel, der den Fall einer Türkin schildert, die wirklich einfach so wie in einem schlechten Film am helllichten Tag auf der Straße quasi festgenommen wird und dann ausgeschafft wird. Sie hat sich in Studierendenzeitungen über den Krieg in Gaza geäußert. Es kommt nicht mal darauf an, wie genau, aber sie hat sich dazu geäußert, und ihr wurde nun die Aufenthaltsbewilligung entzogen. Momentan ist es so, dass ca. 1200 Personen in den USA davon betroffen sind, aber die Kurve, die steigt eigentlich rapide. Dieses Programm ist seit einem guten Monat eigentlich in Kraft.
Ist das dann nicht das ähnliche Programm, das auch bei der Einreise verwendet wird? Oder wie steht da der Zusammenhang? Da werden ja auch die Social Media Handle irgendwie überprüft.
Ich kann dir nicht sagen, ob das jetzt auch unter Catch and Revoke läuft, aber ja, bei der Einreise, also es gab bisher schon vielfältige Rechte, wenn man in die USA einreist, dass man kontrolliert wurde. Das ist auch viel weitgehender oder invasiver, als das in der Schweiz oder in Europa der Fall ist. Aber das wurde bisher halt wie manchmal gemacht, manchmal nicht, eher selten. Und jetzt unter der neuen Administration will man diese Rechte halt auch wirklich exzessiv auslegen. Es gibt ja ganz viele Geschichten von Leuten, die nicht mehr einreisen konnten, auch Forscherinnen aus der Wissenschaft oder einfach auch profane Touristinnen und Touristen, die die Mühe hatten, in die USA einzureisen. Also das wird jetzt wirklich auch durchgesetzt. Genau. Zurück kurz zu Catch and Revoke. Wie funktioniert das? Von diesen Leuten, die eben eine Aufenthaltsbewilligung brauchen, um zu studieren, um zu forschen an amerikanischen Universitäten, die brauchen natürlich eine Anmeldung, ist ja klar, um ein Visa zu erhalten. Und dann sammelt das State Department eigentlich ihre Social Media Handles. Das ist ja relativ einfach, man muss die einfach angeben und dann kriegt man dann diese Zuordnung in der Datenbank und es wird einfach alles aufgezeichnet, was man postet auf Social Media. Und dann, sobald man dann eine Stichwortsuche macht, findet man natürlich ganz vieles und der Mechanismus scheint relativ simpel zu sein und deshalb auch natürlich schwer anfällig für Probleme. Es gibt eine Keywordsuche ohne Kontext, man sucht einfach nach Begriffen, scheinbar auch nicht wirklich meine Hamas kann ich kritisieren, Hamas kann ich loben, das scheint nicht relevant zu sein.
Also ohne Kontext.
Ohne Kontext, sondern es werden dann einfach die Aufenthaltsrechte entzogen. Diese Infrastruktur der Überwachung gibt es schon lange, seit über 10 Jahren. Also das wurde unter der Präsidentschaft von Barack Obama eigentlich aufgebaut. Es gibt verschiedene Programme, man spricht von 12. Also es gibt auch verschiedene amerikanische Institute, die das jetzt untersuchen. Früher wurde das auch genutzt, aber halt mit viel weniger krassen Konsequenzen, aber es wurde auch schon politisch genutzt. Beispielsweise die Biden-Administration hat zwischen 2021 und 2024 eigentlich versucht herauszufinden, was Leute über die Covid-19-Pandemie sagen oder was sie über dieses Urteil bezüglich Abtreibung gesagt haben. Also man hat das schon genutzt, aber mit, sagen wir mal, weniger gravierenden Konsequenzen. Jetzt ist eine Regierung an die Macht, die ihre Gegner rüde und ohne Rücksichtnahme loswerden will, die das unter dem Mantel der Antiterror und Anti-irgendwas stellt. Aber es ist natürlich breit. Man könnte genauso gut irgendwann alle Leute, die sich über Tesla äußern, einfach rausfiltern und sie rausschmeißen. Oder einfach alle Leute, wo man sagt, sie handeln gegen amerikanische Interessen. Das Missbrauchspotenzial ist gigantisch. Man spricht schon dafür, dass die Versammlungs- und Redefreiheit, die eigentlich in der amerikanischen Verfassung einen hohen Wert hat, dass die nicht mehr garantiert ist. Aber wir wissen alle, wie problematisch das ist, dass sich auch die Trump-Administration in der Regel nicht so einfach von der Justiz aufhalten lässt. Ja, was kann man über diese ganze Sache jetzt sagen? Technologisches gibt in unserer Welt, auch in der Schweiz, in Europa, in den USA, extrem viele Daten. Man kann die beispielsweise mit einem Social-Media-Handle auch relativ einfach zusammenführen und man kann diese Daten dann auch zu Waffen gegen bestimmte Menschengruppen, gegen Gruppen, von denen man sich als Administration bedroht fühlt oder die man einfach loswerden will, kann man die einsetzen. Wir wissen, dass die USA schon immer technische Möglichkeiten extrem scharf ausgenutzt haben. Wir alle kennen Snowden und seine Aufdeckungen. Aber jetzt ist es sicher noch einfacher zugänglich, einfacher auswertbar und das Ganze mit einer Administration, die sich auch nicht von verfassungsmäßigen Rechten aufhalten lässt. Und jetzt ein bisschen den Bogen zurückzuschlagen. Ich meine, wir haben den Chilling-Effekt schon vorher kurz angesprochen. Der ist natürlich jetzt voll durchschlagend und sichtbar in den USA. Also wer an einer Uni studiert mit einem Visa, der wird sich nicht mehr äußern. Der wird seine Social-Media-Konten schließen, der wird keine in der Studierendenzeitung nicht mehr Stellung nehmen zu irgendwas. das ist natürlich wirklich auch eine Vorführung eigentlich, was passiert, wenn man eine Überwachungsmaschine auffährt, nutzt und gegen ganz bestimmte Menschen einsetzt.
Es könnte ja auch noch sein, dass das Ding ja auch ja rückwirkend dann zum Problem werden. Also woher weiß ich, was morgen, also welche Thematiken morgen zum Problem stilisiert werden und dann entsprechende Suchstichwörter eingegeben werden über Dinge, die ich vielleicht heute als unproblematisch angucke und entsprechend darüber mich in der Öffentlichkeit äußere und mich dann unter Umständen in 5 Jahren einholen. Also es ist ja eigentlich, ja, also wirst du dann überhaupt noch dich öffentlich zu irgendwas äußern, das irgendwie kontrovers sein könnte.
Auch ist ja nicht neu, das Thema. Also wir reden ja, also sag mal, jeder Arbeitgeber, also jede Empfehlung an jeden, der sich irgendwo bewirbt ist, schau, bevor du dich bewirbst, mal deine Social-Media-Profile durch, damit da nicht irgendwelche Party-Fotos sind von vor 15 Jahren, die du damals ganz toll fandest. Also so letztendlich machen die nichts anderes, als wir ja alle diskutiert haben, dass die Social-Media-Kanäle ein Riesenort von Daten sind, die alles über dich wissen, die lange zurückgehen, je nachdem, wie lange du so ein Social-Media-Profil hast. Du kannst die politische Einstellung dort feststellen, du kannst die Freunde dort feststellen, relativ problemlos. Nicht, also ich finde es überhaupt nicht toll, was da passiert. So, aber dass es passiert, wundert mich überhaupt nicht bei den Massen an Daten, die Menschen sorglos in Social-Media eingeben und denken.
Ja, aber halt, der Punkt ist ja dann schon auch, so wenig wie dieses Partyfoto von 10 Jahren irgendwie eine Relevanz hat auf diesen Job, den du dich jetzt bewirbst, hat eben irgendwie diese Äußerung, wo das Wort X vorkommt, irgendwie jetzt eine Relevanz oder sollte den Ausschlag geben, ob du weiterhin irgendwie in den USA studieren kannst oder nicht.
Ja, es sind da keine strafbaren Äußerungen, also es sind einfach Stichwörter, die irgendwo in einem Text, in einem Post vorkommen, wo überhaupt nicht klar ist, ob das überhaupt irgendetwas Schlimmes ist. Das ist
ja, und der Chilling-Effekt kann ja dann nochmals weitergehen. Gehst du dann heute überhaupt noch in die USA studieren, wenn du irgendwie aus einem ausländischen Land kommst und nur ein Ticken politisch tickst und dir vielleicht überlegst, ja, vielleicht möchte ich mich ja dennoch mal irgendwie wo äußern und schubs bin ich dann irgendwie wieder draußen und all das, was ich studiert und mir erarbeitet habe, war mehr oder weniger für die Katz.
Mal schauen, wie es weitergeht. Es gibt ja auch eine Gegenbewegung, also die Harvard University. Auch da versucht man ja Einfluss zu nehmen auf Äußerungen, auf Forschung, auf Forschungsinhalte. Die haben jetzt erstmal angekündigt, mal gucken, wie lange es anhält. Die haben erstmal angekündigt, dass sie da auf 2 Milliarden schon ein ordentlicher Batzen Geld verzichten, weil sie halt die Freiheit von Forschung beeinflusst sehen. Also ich glaube, dass da auch eine Diskussion und ein Kampf in den USA noch stattfinden wird und auch die USA.
Aber aktuell sind die Unis doch sehr still, anstatt dass sie sich wehren würden, weil jetzt alle ihre Budgets zusammengestrichen werden, weil sie als irgendwie ein Hort der Unsicherheit und des Protestes und der politischen Diskussion irgendwie wahrgenommen werden.
Ich verstehe das aber auch. Ich glaube, wenn mit der Stärke, mit der Trump hier jeden Tag irgendwie eine neue Idee durchs Dorf trägt.
Aber wenn sich doch wer noch wehren kann, dann sind das doch irgendwie die Unis. Also wenn schon die ganzen Unis irgendwie kuschen.
Spannend ist ja, dass eben, das ist, was Sven anspricht, es gab ganz viele Unis, die stillgeschwiegen haben oder gesagt haben, okay, wir können auf dieses Geld nicht verzichten, wir unterwerfen uns dem. Und die Harvard-Uni war jetzt die erste, die gesagt haben, leck mich am Arsch.
Okay. Abwarten. Ich finde, dass man nicht immer so vor, man muss nicht immer über jedes Stöckchen springen. Und das macht manchmal durchaus Sinn, auch bei Trump ist ja so, da weißt du ja nicht, der erzählt heute das, morgen das und übermorgen das. Wenn du zu schnell über das Stöckchen gesprungen bist, hast du einen Haufen Aufwand für nichts gemacht, weil der seine Meinung wieder ändert und sagt.
Wie viel mit Harvard?
Das glaube ich jetzt aber nicht, weil die Unis sind eben gerade auch ein Objekt, wo er sich wirklich darin verbeißt. Oder wo das ja schon lange, dass dieses schon lange auf der Abschussliste, genauso wie es Medien sind. Und da bin ich dann nicht so sicher, ob er sich da so schnell wieder davon abbringen lässt.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch dort eine Bewegung stattfindet, dass man auch die USA wollen natürlich Wissenschaftler aus aller Welt haben, weil die natürlich Wissen abziehen wollen und Wissen bei sich im Land nutzbar machen wollen. Und ihnen hilft es ja relativ wenig, jetzt die alle rauszuschmeißen. Und
genauso weiß Trump, dass er auf die ausländischen Bevölkerungsteile angewiesen ist, damit er irgendwie genügend Leute hat mit der Wirtschaft, die er ja sich ankurbeln möchte. Und er lässt sich auch nicht davon abbringen, irgendwie alle Grenzen zuzumachen und die Leute rauszuschmeißen. Also mit Logik scheint mir da nicht viel.
Ich glaube auch nicht, dass wir auf die rationale Erkenntniskraft von Trump zählen können, aber woran ich tatsächlich glaube, ist, was hier in den USA passiert und was eben eigentlich auch uramerikanische Werte betrifft, wie eben die Versammlungs- und Redefreiheit, da glaube ich schon, dass wir noch ganz viele Proteste und hoffentlich auch größere Proteste erleben werden. Und die gemeinsamen Kräfte, die Marktkräfte, die Protestkräfte werden hier hoffentlich bewirken, dass wir von den schlimmsten Auswüchsen vielleicht verschont bleiben.
Nein, das ist ja, also ich finde, also es ist ja durchaus eine lohnenswerte Diskussion, weil wir haben ganz, also gerade in Europa ganz lange Demokratie gehabt. Für uns ist das ja auch gar nicht relativ normal. Und nun verändern sich ein paar Dinge. Ja, auch in Europa, wenn man nach Ungarn schaut, ist nicht so weit weg. Auch da passieren Dinge, die sich mit europäischen Grundwerten eigentlich nicht vereinbaren lassen, um es mal klar zu sagen. Auch in Deutschland haben wir Diskussionen über Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Aktuell wegen eines Urteils, wo ein Journalist für einen Post zur Innenministerin Faeser verurteilt wurde in erster Instanz. So, das scheint ja gerade so ein Trend zu sein, dass man irgendwie offenbar ein paar Menschen leider ein bisschen demokratiemüde sind. Ich gebe nur die Hoffnung nicht auf, auch den USA nicht, dass dort ein paar Menschen viel von Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit halten und dann doch aufstehen und sagen, da ist jetzt eine Grenze erreicht, das wollen wir nicht.
Ja, wir lassen diese Diskussion für heute mal so stehen. Wir werden garantiert, so viel ist klar, auf das Thema USA, Demokratie und Digitalisierung zurückkommen. Jetzt haben wir aber noch ein paar Kurznachrichten und Fundstücke. Und das erste ist ein wunderbares Fundstück. Man fühlt sich schon fast in die Vergangenheit zurückversetzt. Aber die Zukunft in Zug ist das Metaverse. Die Stadt Zug hat ihr Metaverse eröffnet. Ihr könnt auch dort euch mal umschauen. Es passiert nichts, aber vielleicht ist es trotzdem interessant.
Dann von mir. Wir hatten im letzten Podcast über Open Technology Fund berichtet und dass die Mittel gekürzt wurden von der Trump Administration und hatten ja dafür geworben, dass die nach Europa kommen. Offenbar hat die Trump Administration unseren Podcast gehört und jetzt ist angekündigt worden. Der Rückzug vom Rückzug, die Trump-Regierung möchte dann doch die Finanzierung von Projekten fortführen, die sich für Internetfreiheit einsetzen.
Hören Sie auf uns, Sven, diese Trump-Regierung.
Ich kann mir vorstellen, Sie überwachen das ziemlich genau, was wir hier machen.
Gut, dann haben Sie sicher Freude, dass, während ich ziemlich wütend bin, aber Sie haben sicher Freude zu hören, dass die Schweiz heute am 16. April ist heute, der Bundesrat beschlossen hat, auf unbestimmte Zeit auf eine Plattformregulierung zu verzichten, aus Angst, dass Trump, Musk und Co. das gar nicht lustig finden könnten. Ich bin sicher, Sie lachen jetzt gerade darüber. Auch hier, wir bleiben dran, das geht sicher nicht einfach so vorbei.
Und dann noch ein Artikel von SRF. Die haben den Unterschriftenbeschiss nochmals aufgenommen und dokumentieren da den Fall, wie es passieren kann, dass sogar Unterschriftenbogen von Robotern oder von Plottern unterschrieben werden. Und dann schwenken wir damit gleich zu den Veranstaltungen. Und zwar ist Unterschriftenbeschiss respektive E-Collecting auch ein großes Thema, das wir am Frühjahrestreffen behandeln werden. Und das Frühjahrestreffen der digitalen Gesellschaft, also das Parlament, wenn man so möchte, der digitalen Gesellschaft, das findet statt, respektive tagt am 10. Mai in Zürich. Wer sich für unsere Themen interessiert und sich ein Mitmachen vorstellen könnte, dem oder der ist die Veranstaltung sehr ans Herz gelegt. Sie ist öffentlich, jedoch ist eine Anmeldung notwendig. Ihr findet den Link zu der Veranstaltung in den Shownotes.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Es war intensiv, es war spannend. Wir freuen uns, wenn es euch auch gefallen hat, wenn ihr uns Rückmeldungen macht. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.